Wir sind über die Grenze, waren so 10, 15 Kilometer ungefähr vor Lviv. Und dann kam eine Straßensperre des ukrainischen Militärs rein. Lichter flammten auf, wir haben dann hier einen Bunker gesehen, ein lafitiertes Maschinengewehr, ukrainisches Militär mit einer Waffe mehr oder weniger in Anschlag. Und da wussten wir, was die Stunde geschlagen hat. Wir sind jetzt in ein Kriegs- bzw. Krisengebiet halt.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres WLZ-Podcasts Erzählmodus. Ich bin Steffi Rösner und zu Gast sind heute Jens Nasemann und Klaus Tschirschki. Hallo.
Guten Morgen.
Sie beide sammeln in Waldeck-Frankenberg Spenden und organisieren Hilfstransporte nach Lviv im Westen der Ukraine. Das ist nahe der Grenze zu Polen. Sie waren schon mehrmals dort und auch unter anderem mit ihrem privaten Auto und Anhänger.
Ja.
Ihre letzte Fahrt nach Lviv war so emotional die intensivste, hatten Sie gesagt, Herr Nasemann. Können Sie schildern, warum?
Ja, in den vorhergehenden Fahrten haben wir also auch Krankenhäuser, Lazarette beliefert, in denen ja, junge Soldatinnen und Soldaten waren, die teilweise mehrfach amputiert waren. Also auch das, diese Bilder, die gingen schon an die Substanz. Bei der letzten Fahrt waren wir in einem Kinderkrankenhaus. In diesem Krankenhaus waren ungefähr 200 bis 250 Kinder im Alter von ja, Säuglingsalter bis 16, 17 Jahren. Und diese Kinder, die kamen überwiegend aus den Kampfzonen der Ukraine und hatten also Verletzungsmuster durch den Einsatz von Kampfmitteln. Selbst ein behandelnder Arzt erzählte uns von Verletzungen durch Scharfschützen. Das war eine Situation, die ging wirklich an die Nieren. Dann auch in ein Zimmer war ein kleines Mädchen, ein bildhübsches Kind, saß auf dem Schoß einer Dame, die auch so irgendwie so 40 Jahre alt war. Wie gesagt, das Kind ungefähr so 4, 5 Jahre. Und erzählt uns die Ärztin, eine behandelnde Ärztin, dieses Kind ist vor 4 Tagen waise geworden. Beide Elternteile sind durch Kampfhandlung verstorben. Mhm. Und dieses Kind hat diese Situation noch gar nicht gefasst. Wir hatten also auch da viel Süßigkeiten mitgebracht hier durch ja, Spenden, teilweise großzügige Spenden. Hatten wir also hier ganz massiv Schokolade gekauft. Ja. Die hatten wir dann verteilt hier in den Zimmern. Und dann eben hier der Glanz in den Augen von diesen Kindern hier. Das war unbeschreiblich. Im Nachhinein sprach ich mit Klaus, sag ich, guck mal, Ostern ist gerade vorbei. In den ein oder anderen Osternestern von irgendwelchen Familien liegen für die Kinder Smartphone, da liegen irgendwelche teuren Spiele, irgendwelche Markenbekleidung. Sag ich, und hier diese Kiddies, die freuen sich und sind dankbar über eine Tafel Schokolade hier.
Die sind dann fernab der Heimat vermutlich?
Wenn ja, natürlich. Ja. Natürlich. Sie waren ja 400, 500 Kilometer von ihrer Heimat entfernt hier.
Ja.
Teilweise waren auch die Elternteile dabei, teilweise waren die Kinder alleine hier.
Lviv ist kein direktes Kampfgebiet, wobei es auch schon angegriffen wurde.
Ja, also Lviv liegt ja ungefähr 80 Kilometer hinter der polnischen Grenze, also sehr im Westen der Ukraine, macht auf uns einen ganz normalen Eindruck, hat so ein ganz normaler Tagesablauf, die Menschen gehen ihrer Arbeit nach und so weiter. Was halt eben auffällt im Stadtbild, man sieht kaum junge Männer und wenn dann in Uniform, man sieht Posten, Militärposten, dann auch mit diesen Tschechen-Igeln, um eben einen Durchbruch da von irgendwelchen schweren Fahrzeugen zu verhindern. Man sieht vor den Gebäuden dann eben auch Sandsäcke. Das ist so erstmal das äußere Bild, was man so wahrnimmt. Dann hat man eine nächtliche Ausgangssperre ab Mitternacht und ein Tanzverbot. Lviv selber hat natürlich auch schon Angriffe erlebt. Das sagte uns dann eben auch der eine Mitarbeiter von Polisoc in Lviv. Er sagte, als wir dann kamen, der letzte Tag war ruhig, Aber das liegt wahrscheinlich nur daran, dass der Putin weiß, dass ihr kommt. Und dann war wirklich zwei Tage kein Luftalarm. Mhm. Aber ansonsten haben die eigentlich in der Regel alle paar Tage Luftalarm. Und das bedeutet dann eben halt für die Menschen eben auch entsprechende Keller aufzusuchen. Und jetzt bin ich wieder bei dem Krankenhaus, von dem Jens gerade berichtet hat. Das Erste, was mir draußen so aufgefallen ist, das waren eben diese Sandsäcke vor den Kellerfenstern. Und in einem Gespräch mit der Krankenhausleitung und an dem auch der behandelnde Oberarzt teilgenommen hat, habe ich dann auch gefragt, ja, wie sieht das denn aus, wenn Luftalarm ist? Und dann hieß es, dann werden die Stationen alle evakuiert und die Kinder müssen nachts aus den Betten raus und runter in die Keller.
Permanenter Stress und psychische Belastung. Hatten Sie auch mal Luftalarme erlebt während Ihrer Aufenthalte in der Ukraine?
Naja, aber einen Tag später, da waren wir mittlerweile in Deutschland, da gab es einen massiven Luftangriff auf das Gebiet der Ukraine und im Bereich Lviv sind Raketen abgeschossen worden.
Das heißt, so ganz ungefährlich ist es natürlich nicht, dorthin zu reisen, auch für Sie. Oder wie sehen Sie das? Welcher Gefahr stellen Sie sich da?
Es ist ein bisschen schwer zu beantworten. Mhm. Also ich persönlich, ich blende das eigentlich aus. Mhm. Ich denke da gar nicht so gut drüber nach. Ich konzentriere mich auf die Fahrt und mache mir Gedanken, wie es an der Grenze ablaufen wird. Also wenn wir die EU verlassen und in die Ukraine einreisen, was uns da erwarten wird, wie lange es dauert und so weiter. Den Rest verdränge ich eigentlich. Damit gehe ich so ganz persönlich um und ich komme damit eigentlich recht gut klar. Ich habe ja gerade gesagt, dass eigentlich so das Leben in der Stadt völlig normal ist. Auch die Versorgung ist gut, die Verwaltung funktioniert. Und da hat man dann eben schon den Eindruck, naja, das ist halt eben eine ganz normale Großstadt und nicht unbedingt ein Kriegsgebiet.
Also Sie sagen, die Verwaltung funktioniert, aber auch nur dank der vielen Frauen, die jetzt vielleicht nicht mehr in Teilzeit arbeiten, sondern in Vollzeit eingestiegen sind, hatten Sie berichtet.
Ja, also ich denke auch mal, oder zunächst einmal mal auf diese Gefährdungslage jetzt zurückzukommen. Man darf natürlich auch nicht außer Acht lassen. Lviv ist ein Verkehrsknotenpunkt. Alles, was jetzt oder Großteil der Nachschubgüter, die aus dem Westen kommen, Waffenlieferungen, Munitionslieferungen, die per Bahn kommen, gehen alle durch Lviv. Und da war also auch schon für uns auffällig, also eine unwahrscheinlich starke Militärpräsenz im Bereich der des Bahnhofs, der Gleisanlagen hier. Das heißt, dieser Verkehrsknotenpunkt, das muss ein klar sein, ist ein Schwerpunktziel, ist ein strategisches Ziel für russische Lenkflugkörper. Ja. Und daraufhin oder deshalb ist also auch Lviv relativ gut gesichert durch ukrainische Flugabwehr. Und zu den Risiko, ja, ich vergleiche es immer Samstagabend 21.30 Uhr, Frankfurt Bahnhofsviertel. Da ist das persönliche Risiko für mich, denke ich mal, wesentlich höher als wie jetzt in Lviv.
Okay. Also wir hatten bei der Tour im Herbst die Gelegenheit, ein Fliegerhaus zu besuchen. Da war eine Hubschrauberstaffel stationiert. Dort haben wir Kühlschränke und Gefriertruhen abgeliefert. Das war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja mehr so Zivilist, während der Jens das den anderen Part vertritt. Aber so für mich als Zivilist war das wirklich so der Eindruck einer militärischen Einrichtung, ganz klar, eine Kaserne. Und die erzählten uns dann, dass die dann eben auch schon beschossen worden sind. Ne? Und dass eben auf dem Flugfeld, da wo die Hubschrauber da stationiert sind, eben auch Einschusslöcher zu erkennen waren. Und da wird einem schon so das Gefährdungspotenzial bewusst. Mhm.
Ja, in welchem Zustand sind Sie dann, wenn Sie einreisen? Schlägt das Herz dann schon schneller oder können Sie auch schlafen? Sie übernachten dann im Hotel. Kriegen Sie dann Auge zu?
Also ich denke, schlafen ist kein Problem. Nach einer Fahrt von irgendwo 20, 24 Stunden nonstop und da vorausgehend die ein oder anderen Stunden, die wir aufwachen. Das ist überhaupt gar kein Problem hier.
Die meiste Zeit der Strecke bin ich ja gefahren und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich konzentriere mich aufs Fahren. In Polen sind die Straßen recht gut. Die Autobahnen sind alle neu, auch bis hin zur Grenze. In der Ukraine wird es dann etwas schlechter. Es gibt keine Autobahn bis Lviv. Es gibt eine bessere Landstraße, würde ich mal so sagen. Und man muss halt schon sehr aufpassen, dass man dann halt die Schlaglöcher umfährt. Das
ist anstrengend.
Das tut natürlich ordentliche Schläge in so einem vollbeladenen Transporter. Wir hatten ja immerhin über 3 Tonnen an Spenden dabei. Für uns ist dann, und für mich, weiß ich doch, ich sag mal, für uns ist dann erstmal wichtig, dass wir wissen, wo wir hinfahren müssen in Lviv. Die Stadt ist ja immerhin so groß wie Frankfurt, ist übrigens auch die Partnerstadt von Frankfurt am Main. Bei unserer ersten Fahrt in die Ukraine, da hatten wir dann, wir kamen dann irgendwann mitternachts an und hatten überhaupt, wir hatten keine Internetverbindung, hatten also auch konnten auch kein Navi benutzen. Und jetzt finden Sie mal Ihr Hotel in einer Stadt wie Frankfurt, ohne Straßenkarte.
Wie haben Sie sich da beholfen?
Also vorausgehend muss man vielleicht noch erwähnen, da hatten wir unseren ersten Eindruck bekommen. Wir sind über die Grenze, waren so 10, 15 Kilometer ungefähr vor Lviv. Und dann kam eine Straßensperre des ukrainischen Militärs rein. Lichter flammten auf, wir haben dann hier einen Bunker gesehen, ein lafitiertes Maschinengewehr, ukrainisches Militär mit einer Waffe mehr oder weniger in Anschlag. Und da wussten wir, was die Stunde geschlagen hat. Wir sind jetzt in ein Kriegs- bzw. Krisengebiet halt. Und da wurde uns dann eben eröffnet, ja, Ausgangssperre, und wir waren dann über diese Ausgangssperre drüber hinaus. Hatten dann erklärt, was wir in der Ukraine machen, hinten die Planen hochgezogen und
ja. Pässe wollten sie sehen.
Pässe, und da waren wir dann ihre Freunde. Und die hatten uns dann auch so in etwa erklärt, wie wir zu diesem Hotel kommen.
Okay. Aber sind Sie da auch mal ins Schwitzen gekommen?
Ja, das heißt, ja, also ich hatte dann, es ging ja eigentlich noch weiter. Die haben uns ungefähr den ungefähren Weg beschrieben. Dann haben wir noch einen jungen Mann gefragt. Und, der hat uns dann ein bisschen weitergeholfen. Wir kamen also dem Hotel näher. Und am Ende, das waren vielleicht jetzt noch mal so 400, 500 Meter vom Hotel entfernt. Es war, glaube ich, morgens schon 2 Uhr oder so. Da stand da ein junges Paar auf der Straße mit einem Kinderwagen. Und der Jens dann ausgestiegen, ist bei dem Mann geblieben. Und der Mann ist mit mir dann zum Hotel gefahren.
Okay.
Und hat mir das Hotel gezeigt, das war wirklich nicht mehr weit. Und dann sind wir zurückgefahren zu seiner Frau und dem Kind. Und dann habe ich mich auf Russisch bei ihm bedankt. Ich spreche ein bisschen Russisch, ja, aber kein Ukrainisch.
Ah, okay.
Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, hatte der das Messer gezogen und hielt mir das am Hals. Und sagte dann, hey, kein Russki, nix Russki, Ukrainski. Ich sage, Entschuldigung, ich kann kein Ukrainisch, ich kann halt nur ein bisschen Russisch.
Woher können Sie denn Russisch?
Ja, das hängt damit zusammen, dass ich mal eine Beziehung hatte zu einer Frau aus der Ukraine. Und außerdem in meiner Schule waren früher schon einige Schüler aus Russland. Wir haben auch jetzt wieder Klassen mit Schülern aus der Ukraine. Und in den früheren Klassen, wo ich dann unterrichtet habe, da kam ich dann so zwangsläufig dazu, etwas Russisch zu lernen. So, was man halt so braucht. Ne?
Aber in der Ukraine sprechen Sie dann, wenn es geht, Englisch?
Englisch oder auch einige sprechen Deutsch.
Ja. Ja,
aber nochmal, um auf diese Situation zurückzukommen, ich war eigentlich viel zu müde, um mich aufzuregen. Er hat das dann auch verstanden und hat sich dann auch wieder beruhigt. Aber es ging eigentlich ziemlich schnell, dass der das Messer da rausholte.
Aber das war mehr so eine Warnung für Sie.
Ja, die reagieren natürlich schon empfindlich, wenn man die falsche Sprache spricht.
Okay.
Das kann man natürlich auch verstehen.
Ja. Sind denn noch Trümmer in der Stadt zu sehen?
Ja.
Ja, schon. Ja.
Okay. Wir hatten uns im Sommer ein Gebäude angeguckt, wo eine russische Rakete eingeschlagen ist. Daneben war eine militärische Einrichtung, die haben die wohl nicht getroffen. Und bei diesem Gebäude hat es wohl 15 Tote gegeben, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war also völlig ineinander. Es war abgesperrt. Wir hatten dann über den Andriy, unseren Helfer in der Ukraine, in Lviv, hatten wir die Möglichkeit, dann auch näher ranzukommen. Es waren durch den Posten noch gesichert und uns, der wohnte ungefähr 2 Kilometer von diesem Einschlagsort entfernt, und er sagte uns also, Teile der Reste dieser Granate, was immer das war, die lagen bei ihm dann im Garten.
Mhm. Natürlich warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in die Ukraine. Sie machen es, um den Menschen dort zu helfen. Was sagen denn Ihre Freunde oder Ihre Familien dazu? Sind die damit einverstanden, dass Sie dorthin reisen?
Ja gut, also bei mir sind sie schon Kummer gewohnt. Ja. Ich war 12 Jahre Soldat und dann später im Rahmen von Wehrübungen war ich im Auslandseinsatz im Kosovo. Mhm. Und ja, ich argumentiere eben auch entsprechend, die Gefährdungslage in Frankfurt ist wesentlich höher als in der Ukraine. So empfinde ich das eben halt für mich und Familie, mhm. Kinder haben sich damit abgefunden. Mhm. Es würde auch nichts ändern an der ganzen Situation.
Ja. Sie entscheiden für sich selbst.
Ja, natürlich, natürlich.
Ist das bei Ihnen auch so, Herr Tschirschke?
Ja, bei mir ist das in etwa genauso. Meine Familie hat sich daran gewöhnt, sagt auch nichts mehr. Ich muss auch sagen, ich bin Wallecker Sturkopf. Wahrscheinlich genauso wie der Jens. Und wir ziehen das durch. Wir sind ja auch schon woanders hingefahren. Ich bin auch schon früher alleine nach Bosnien gefahren mit dem Anhänger. Also ich habe da so auch so ein bisschen Erfahrung drin. Jetzt war es natürlich so, dass dann mir gesagt wurde, bitte dann, ja, dann stell immer mal, wenn es geht, was in deinen WhatsApp-Status, dass wir dann wissen, wo wir sind. Mhm. Und das haben dann noch viele Leute gesehen und die waren auch hinterher, waren so froh und dankbar, dass ich das so gemacht habe. Wir erfahren eigentlich nur Zuspruch über das, was wir machen. Also wirklich nur positive Rückmeldungen. Es kommen Leute zu uns, die sagen, weißt du was, ich habe zwar jetzt nichts Passendes, was du mitnehmen kannst und wahrscheinlich habt ihr ja schon zu viel, aber ich gebe dir mal 50, ich gebe dir mal 100 Euro, ich gebe dir mal 200 Euro.
Das heißt, die Spendenbereitschaft ist da oder hat die auch nachgelassen mit der Zeit, seit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine?
Also das kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Wir haben ja um Geldspenden gebeten und es ist auch einiges zusammengekommen, so ungefähr 1200, 1300 Euro. Das war eigentlich so wie im Sommer auch. Und davon müssen wir natürlich tanken. Logischerweise müssen wir viermal insgesamt tanken. Wir kaufen natürlich auch vorher nochmal ein. Also wir haben im Sommer beispielsweise für ukrainische Soldaten, die im Lazarett liegen, haben wir für 300 Euro allein nur Unterwäsche gekauft. Mhm. T-Shirts und Unterhosen. Mhm. Also wollen wir ja keine gebraucht nehmen, das soll schon neu sein.
Genau. Ja, da waren wir bei Taco hier in Korbach, haben da den Wagen vollgeladen mit diesen Sachen und von da aus sind wir dann rüber nach Kaufland und da hatten wir dann Energy-Riegel geholt. Und haben also das ganze Regal leer gemacht mit Energy-Riegel, ich weiß noch so um die 100, 120 Euro. Ja, da kam dann auch die Frage auf, wofür brauchen Sie diese ganzen Sachen und ja, ich sagte dann, spaßeshalber Kindergeburtstag. Ja. Und Klaus sagt dann auch, ja, diese Spende geht in die Ukraine.
Genau, Herr Nasemann, Sie kommen aus Obernburg, Herr Tschirschke, Sie kommen aus Bad Arolsen.
Ja, aus Mengringhausen.
Aus Mengringhausen, was zu Bad Arolsen gehört. Und woher kennen Sie sich? Haben Sie sich über die Flüchtlingshilfe bereits kennengelernt, in der Sie sich engagiert hatten, Herr Tschirschke, oder jetzt über diese Hilfstransporte in die Ukraine? Oder kennen Sie sich schon länger? Wie ist der Kontakt zustande gekommen, Herr Tschirschke?
Ja, der Jens ist ja in gewisser Weise mit Mengringhausen noch verbunden, weil er da einen Teil seiner Militärzeit absolviert hat. Er ist ja auch gelernter Koch von Hause aus, kennt den Fritz Köchling, der die Torschenke betreibt. Und da haben wir uns dann auch mal gesehen. Und mittlerweile ist ja der Jens dann auch bei uns in der SPD Mitglied im Ortsverein. Und dadurch sind wir natürlich auch sehr eng miteinander verbunden und haben irgendwann mal entschieden, uns in der Flüchtlingshilfe stärker zu engagieren. Wir haben also auch Spenden gesammelt und weggebracht nach Bad Freienwalde zu dem Verein Wir packen es an. Die helfen ja Flüchtlingen, die in Griechenland in den Lagern gestrandet sind. Die helfen Flüchtlingen, die auf der weißrussischen Seite an der polnischen Grenze hängen. Das darf man ja nicht vergessen. Da sitzen ja auch noch Menschen in den Wäldern, die durften nicht so problemlos nach Polen oder in die EU einreisen. Die wurden ja zurückgewiesen. Und dieser Verein, wir packen es an, der hilft diesen Menschen. Die haben wiederum Partner in Ostpolen, die halt Dinge auch über die Grenze bringen nach Weißrussland zu diesen Menschen, die da wirklich im Wald vegetieren. Anders kann man es gar nicht sagen. Und die sind völlig vergessen. Ja, und so hat sich das dann so langsam ergeben. Wir sind dann auch mal nach Calais gefahren. zu dem sogenannten Flüchtlingsdschungel, zu dem Flüchtlingsdschungel, wo halt viele Afrikaner sind, die versuchen, nach England zu kommen. Da wurden wir angesprochen von einer Kirchenorganisation aus Aarhusen, die hätten so viele Spenden, aber keinen, der sie hinfährt. Dann haben wir spontan gesagt, das machen wir.
Okay.
Dann,
3 Tage vom Anruf, bis wir im Auto saßen und unterwegs nach England.
Und das Gute ist eigentlich, das muss man an dieser Stelle auch wirklich lobend mal hervorheben, da haben wir auch für die Fahrt nach Bad Freienwalde haben wir dann halt eben auch einen Transporter von der Stadtverwaltung bekommen. Wir haben meinen eigenen Anhänger benutzt, das ist so ein Tandem-Achser mit Plane und Spiegel, der kann 2,7 Tonnen laden, da kriegt man schon was rein. Wir sind auch mal nach Bad Freienwalde mit 2 Transportern und 2 Anhängern gefahren. Das hat also wunderbar und problemlos funktioniert. Das ging unter Bürgermeister van der Horst genauso gut wie jetzt unter Marco Lambia.
In Aarhusen, okay. Mhm. Und was motiviert Sie persönlich, sich zu engagieren für diese Menschen in Not, Herr Nasemann?
Ja, die Humanität, ganz klar. Humanität, die ist hier auf der Strecke geblieben bei weiten Teilen der Bevölkerung. Jeder denkt nur in irgendeiner Form an sich. Es wird unwahrscheinlich viel geredet, wir müssen was tun und anpacken und es passiert aber nichts. Mhm. Und unsere Devise ist, da sind wir uns also beide einig, nicht reden, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen.
Sie machen einfach und stellen dann den Kontakt her zu Menschen, die in der Ukraine wissen, was gebraucht wird. Oder vielleicht können Sie mal kurz schildern, wie funktioniert das, wie läuft das ab, wie ist der Kontakt in die Ukraine und woher wissen Sie, welche Spenden benötigt werden, Herr Tschirschke?
Also als der Krieg ausgebrochen ist, habe ich dann ziemlich schnell von der Organisation Prolisok in Frankfurt erfahren. Prolisok ist ukrainisch und heißt Schneeglöckchen und die haben zu Spenden aufgerufen für die Ukraine, aber nicht nur um Spenden dorthin zu bringen, sondern eben auch um Ukrainer zu versorgen, die im Rhein-Main-Gebiet leben. Die haben in Heddernheim, ist das glaube ich, von den Stadtwerken große Hallen zur Verfügung gestellt bekommen, wo die so ein Lager eingerichtet haben. Da kommen Leute aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet hin und holen sich das, was sie brauchen, Kleidung, Möbel und so weiter. Ja, und Prolisok Frankfurt, die sammeln eben Spenden für die Ukraine. Da haben wir dann auch was hingebracht nach Frankfurt und kamen dann auch mit den Verantwortlichen da ins Gespräch. Und die sagten uns, die suchen halt eben auch Fahrer, Fahrzeuge, möglichst kleinere Fahrzeuge, Sprinter beispielsweise, also diese Kategorie, die bereit sind, in die Ukraine zu transportieren. Und da haben wir gesagt, da machen wir und haben dann letzten Sommer unsere erste Tour dann durchgeführt. Mhm. Und in Lviv wiederum, da sind die Partner von Prolisok. Mhm. Das funktioniert eigentlich recht gut, das habe ich ja eingangs gesagt, mit dieser Bestellliste, die dann erstellt wird, die man dann an der Grenze vorlegen muss. Und dann kann man eigentlich problemlos dann auch in die Ukraine reinfahren. Und die organisieren alles. Die haben wiederum in Lviv ein Lager, wo erstmal sozusagen ausgeladen, sortiert wird. Dann kommt jemand vom Militär und sagt, das brauchen wir für ein Lazarett an der Front. Das geht dann in den Kleintransporter rein und wird nach Cherson gebracht. Das sind ja dann auch nochmal fast 1000 Kilometer.
Das wird in die Kampfgebiete transportiert.
Und das geht recht schnell. Das ist innerhalb von ein paar Tagen ist das da. Und dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, zu dem Fliegerhorst oder mal in Lazarett oder jetzt im Kinderkrankenhaus. Mhm. Aber ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich habe hier aus Gottelsheim vor einiger Zeit einen Anruf erhalten. Da hat einer einen Ofen abzugeben, einfach einen kleinen Holzofen, nichts Gewöhnliches aus dem Baumarkt. Der konnte ungefähr so einen Raum von 30 Quadratmeter beheizen. Den konnte man bequem mit 2 Mann tragen, den habe ich abgeholt, dann habe ich den mit verschiedenen Sachen nach Frankfurt gebracht zu Prolisok, das war an einem Samstag, da war ein Sprinter aus der Ukraine, der war schon fast voll, da ist dieser Ofen noch mit reingekommen und am Donnerstag drauf hatte ich dann schon Fotos bekommen, da war der schon an irgendeinem Unterstand im Frontgebiet, so schnell geht das.
Also das ist auch hier das Ding hier bei uns, Wir bekommen also regelmäßig Bilder, regelmäßig Videos aus den Kampfgebieten, wo man sagen kann, ach guck mal, da ist unser Ofen, den hatten wir verladen. Hier diese Kartons, die waren von uns beschriftet.
Ist angekommen.
Die Sachen sind angekommen und das ist das Tolle hier. Ne?
Die Hilfe oder, bewirkt was und das sehen Sie.
Und auch, ja genau, und auch gestern Abend hier, das oder gestern eigentlich, kamen zwei Videos an. Einmal eine große Profi-Aufschnittmaschine, die hatte ich aus Bad Wildungen besorgt. Die ging in so eine frontnahe Küche, da waren hier so 5, 6 Ukrainerinnen, die Verpflegung für Soldaten zubereiteten und packten. Ja, und irgendwelche Wurstwaren, die wurden früher da irgendwie hier so mit einer Hand geschnitten und jetzt hatten die da so eine Profimaschine über 40 Kilo und haben sich dann auch über das Video bedankt, ne, wo man dann sagt, oh, klasse, oder Motorroller. Mein alter Roller, der ist angekommen nach Lviv, wurde dann nochmal durchgesehen und ist von da aus dann also auch in die Kampfgebiete reingegangen. Ne? Und das finde ich dann auch klasse. Und so können wir dann auch argumentieren, dass wir eben sagen, ja, das, was wir sammeln, das kommt auch an. Persönlich in den Kliniken oder wir bekommen dann eben auch die entsprechenden Rückläufer hier. Mhm. Und das ist dann das Tolle, wenn man dann diese Aufnahmen sieht, wo dann auch so Dankbarkeit rüberkommt hier, ne? Das motiviert ja unwahrscheinlich.
Okay, das heißt, es wird sehr konkret, wenn man hilft oder wenn man auch spendet für Ihre Aktion, dann wird es direkt sichtbar.
Ja. Darf ich nochmal eins ergänzen? Sie haben vorhin nach der Motivation gefragt. Mhm. Also bei mir ist halt so, ich komme aus einer humanistisch geprägten Familie. Mhm. Das war bei mir schon immer so der Fall und ich habe eigentlich ein Erlebnis, das hat mich zutiefst beeindruckt. Das hat mir mein Vater mal erzählt. Mein Vater ist 1943 Soldat geworden. Mein Vater ist im Januar gestorben, im Alter von 100 Jahren.
100.
Und er sagte, er musste dann mit einer Gruppe anderer Soldaten einige Kriegsgefangene bewachen. Das war an der Nordseeküste. Und einem davon, das war ein russischer Soldat, dem hat ein Stück Brot zugesteckt. Und da hat er gesagt, und da habe ich ihn gefragt, warum er das gemacht hat. Und da sagte er, ich habe ihm gesagt, das waren doch unsere Feinde. Und da sagte er, ich habe keinen Feind gesehen, ich habe nur einen Menschen gesehen. Und das hat mich schon tief bewegt und bewegt mich eigentlich immer noch, anderen zu helfen. Ja. Und ich möchte mich eigentlich nicht damit abfinden, dass weltweit 100 Millionen Menschen auf der Flucht sind und das meiste das auch nicht vergessen sind Frauen und Kinder. Das hat am Ende auch dazu geführt, dass Jens und Matthias van der Minde und ich einen Hilfsverein gegründet haben. Der nennt sich Rima Live und mit dieser Verein unterstützt Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge in Syrien. Und da herrscht seit 13 Jahren Krieg und da fallen immer noch Putins Bomben. Das darf man nicht vergessen. Das sind alles Opfer von Assad und Putin. Und diese Menschen brauchen auch unsere Hilfe. Und da scheint mir oftmals so der Fall zu sein, naja, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Das alles zusammen, da können wir natürlich jetzt nicht hinfahren und denen helfen, aber denen können wir anders helfen, halt eben durch diesen Verein Rima. Mhm. Aber das alles zusammen führt halt eben zu dieser Motivation, die ich persönlich habe, die wir haben und die auch andere haben. Und da bin ich auch unheimlich dankbar für jede Form der Unterstützung, die wir da bekommen.
Für mich war es also auch eigentlich bedingt durch meinen Vater. Also mein Vater ist 1976 verstorben, da war ich 16 Jahre alt. Er war also auch als Soldat im Krieg. Und irgendwie auffällig war das so in den Jahren 72, 73. RAF in Deutschland, die ersten Grünen kamen mit langen Haaren. Und da kam immer so ein Spruch von meinem Vater, ohne Verhör sofort erschießen. Und naja, man hat drüber gelacht, jeder Alte, lalalalala. Und dann erst später wurde mir diese ganze Geschichte irgendwie hier so ein bisschen bewusst hier. Er war in Russland, er war im Mittelabschnitt, er war im Bereich Ukraine, in Weißrussland. Für mich stellt sich, das war auch nie irgendwie ein Thema, man hat da auch nicht gebohrt. War er beteiligt am Verbrechen? Zumindest hat er was gesehen, hat er da was mitbekommen hier. Und das war also auch hier, das ist also auch hier so eine Motivation so für mich, dass ich sage, in dem Moment, wenn er Beteiligter war oder wenn er was mitgenommen hat und nichts unternommen hat oder konnte nichts unternehmen, dass das so eine Art, ja, Wiedergutmachung ist, okay, vom Sohn. Dass ich da speziell jetzt im Bereich der Ukraine sage, wenn mein Vater in irgendeiner Form verquickt war, verstrickt war, durch meine Arbeit, durch meinen Einsatz, kann ich sagen, ja, ich kann da so ein bisschen was gut machen.
Und dieser Spruch Ihres Vaters, der hat Sie irgendwie abgeschreckt oder aufgerüttelt?
Zu dem Zeitraum gar nicht hier. Zu dem Zeitraum gar nicht. Erst Jahre später, okay, als man sich dann mal so ein bisschen da auseinandergesetzt hat hier.
Aber er hatte sich eingeprägt bei Ihnen.
Der hatte sich eingeprägt, ja, natürlich. Wie gesagt, Jahre später kam das erst auf, ne? Er muss doch das irgendwo gehört haben. Es muss doch irgendwo rübergekommen sein. Ohne Verhör sofort erschießen.
Okay. Also, wenn ich noch ergänzen darf. Also, man muss sich doch eins mal klar machen. Wir sind doch privilegiert hier. Jeder von uns auf unterschiedliche Art und Weise. Natürlich, man kann viel kritisieren. Man kann viel kritisieren an aktuellen Politik. Aber man muss natürlich auch zur Kenntnis nehmen, ich glaube, es hat noch nie eine Bundesregierung gegeben, die unter so schweren Bedingungen regieren musste wie unsere. Und wir sollten doch dankbar sein für jeden Tag, den wir hier verbringen können, in Frieden und in Freiheit. Wir müssen doch keine Angst haben. Uns fallen doch keine Bomben auf den Kopf. Wir haben doch Infrastruktur, die funktioniert. Und alleine das schon, also diese Dankbarkeit, die eigentlich daraus erwachsen sollte, und auch vielleicht auch mal ein bisschen Bescheidenheit und Demut, das gehört ja auch dann auch zusammen, die sollte doch dann auch dazu führen, dass Menschen bereit sind, ich gebe was ab. Ich öffne mein Herz, ich öffne vielleicht auch mal mein Portemonnaie oder meinen Kleiderschrank mit Dingen, die ich nicht mehr brauche, und die gebe ich ab dahin, wo es sinnvoller ist. Und der Jens hat es ja vorhin auch schon gesagt, die Dinge kommen dann auch an. Und die Leute, die uns was geben, die kriegen auch ein Feedback. Das Beispiel mit dem Ofen, habe ich vorhin gesagt. Und das motiviert die natürlich und sagen, jawohl, das funktioniert. Da gebe ich nächstes Mal noch was. Oder ich spreche meinen Nachbar an und frage den mal, ob er nicht was hat. Das alles sollte man noch mal in Betracht ziehen und sagen, jetzt, ne, wir helfen den Menschen wenigstens ein Stück weit und versuchen, das Los der Ukrainerinnen und Ukrainer etwas zu erleichtern.
Für uns sind das nur Kleinigkeiten, die uns dadurch gar nicht einschränken, indem wir sie abgeben. Aber vor Ort können sie möglicherweise viel bewirken. Ja. Oder haben Sie auch manchmal das Gefühl, ach, das ist jetzt doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Oder wenn Sie wieder Nachrichten hören von Kriegen und Krisen in der Welt, die ja scheinbar nicht abnehmen, sondern eher mehr werden. Wie gehen Sie damit um?
Also ich kann nur sagen, jede einzelne Mücke sticht. Natürlich, von dem Wirtschaftlichen her gesehen, wenn man jetzt einen LKW sieht mit 40 Tonnen, der beladen wird, der rüberfährt, die Sachen irgendwo ablädt hier, das ist natürlich eine Masse. Steht in keinem Verhältnis zu unseren 2 Tonnen, 3 Tonnen, die wir rüberbringen. Aber das war also auch die Situation, die sich uns zeigte bei der letzten Fahrt, als wir mit einem behandelten Arzt und mit dem Chefarzt gesprochen hatte. Es kommt das Gefühl, also von den Ukrainern, also auch rüber, das sind Menschen, das sind Deutsche, die helfen uns. Und ihnen ist ja auch schon klar, dass das hier mehr oder weniger eine Privatinitiative ist. Ja. Dass wir da teilweise eigenes Geld reingesteckt haben. Von der Zeit mal ganz abgesehen, bis wir diese Spenden hatten und gesammelt hatten. Und dann diesen Stress aufgenommen hatten mit 20, 24 Stunden Fahrt. Und wir fahren in ein Kriegs- und Krisengebiet rein. Und da kommt auch hier so eine Anerkennung rüber. Mhm. Eine Anerkennung und eben also auch das Gefühl hier von diesen Leuten, es gibt tatsächlich noch Leute, die ohne Eigennutz uns helfen hier.
Ja, und
das befriedigt einen. Das
okay. Also Sie erfahren tatsächlich Dankbarkeit, ja. Obwohl, kann man das überhaupt erwarten von den Menschen, die da so gestresst sind, die so viel verloren haben? Ja, ich finde das bemerkenswert, dass Sie dann noch sozusagen die Kraft haben, Ihnen auch noch die Dankbarkeit zu zeigen.
Also ich will noch mal ein bisschen zurückgehen zu dem, was Sie gerade gefragt haben. Für mich ist es wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das weiß ich selber, das sehe ich auch ganz nüchtern, aber da schließe ich mich mit Jens an. Es ist eben auch eine Form der moralischen Unterstützung, die man da den Menschen gibt. Mein Bruder Wolfgang hat zu mir gesagt, ich sollte aufhören, die ganze Welt alleine zu retten. Und da habe ich ihm gesagt, das geht nicht. Ne? Das geht wirklich nicht. Ich muss einfach so handeln. Das ist,
okay. Das ist in ihrer DNA.
Ja, in gewisser Weise, ja. Die Menschen sind wirklich unheimlich dankbar. Und es fängt teilweise schon in Polen auf der Autobahn an. Das habe ich erlebt, als wir da durchführen. Unser Transport ist als Hilfstransport gekennzeichnet. Wir hatten, die Plane war weiß. Wir haben aus breitem Klebeband haben wir rote Kreuze draufgeklebt und wir hatten hinten noch einen Text angebracht in ukrainischer Sprache, dass es ein Hilfstransport für die Ukraine ist. Und dann waren wirklich, dann tuckert man da mit 85, 90 über die Autobahn und dann wird man dann links überholt von einem Auto oder auch von einem Kleintransporter, der fährt dann neben einen auf gleicher Höhe, hupt dann kurz und hebt den Daumen und fährt dann weiter. Ne? Und das ist wirklich, das tut gut, das wird wirklich gut.
Ja, sie geben ja viel von sich und sie opfern viel von ihrer Freizeit. Es ist ein reines Ehrenamt. Sie haben vorhin gesagt, Herr Nasemann, es geht auch an die Substanz, wenn Sie die verwundeten Patienten sehen und vor allem die Kinder, die verwaisten Kinder. Ja, wie tanken Sie auf? Woher nehmen Sie die Kraft? Ist es eben diese Dankbarkeit? Reicht das aus oder woraus schöpfen Sie?
Ja, wir sehen die Notwendigkeit. Wir sehen die Notwendigkeit, da muss was getan werden. Und wir können dann also für uns zumindest sagen, wir haben was getan, wir haben was geleistet. Und dieses Gefühl, dass wir da geholfen haben hier, das ist es eigentlich, was es ausmacht. Und dann, wie gesagt, also auch hier die Dankbarkeit, die ihnen entgegengebracht wird, dass sie von wildfremden Menschen umarmt werden. Oder auch, ich weiß nicht, das war glaube ich die zweite Fahrt, da waren wir in einem ukrainischen Restaurant, hatten dann also auch hier so einen Ansprechpartner mit, der die Speisekarte so ein bisschen übersetzt hatte, weil es gab da Probleme mit und hatten wir dann zu Abendbrot gegessen. Und dann hatte der Wirt dieser Lokalität mitbekommen, dass wir Deutsche sind und was wir da gemacht haben. Ja, und dann im Ausgangsbereich hatte er dann hier so ein Holztablett gehabt, fetter Speck, hauchdünn geschnitten, so ein ukrainisches Brot und dann noch eine Flasche mit Wodka dabei gehabt. Und er ließ uns gar nicht raus, nachdem wir also da Speck und Wodka getrunken hatten. Und da gab es dann auch hier so Verbrüderungsszenen, Slava Ukraina und auf die Schulter geklopft und... Das waren auch Momente, ne, wo man sagt, jo,
klasse. Das sind so toll. Die menschlichen Begegnungen, da fühlen sie sich bestätigt in ihrer Tätigkeit.
Und da haben sie schon auch so auch schon fast Freundschaften entwickelt hier mit.
Ja. Okay. Ne. Wenn danach gefragt, wenn man die Kraft dann wieder nimmt oder wie man sich dann auch erholt. Man kehrt ja zurück in den Alltag und man geht seinem geregelten Leben nach, der Jens als Rentner und ich als Lehrer. Und da muss man sich halt mit diesen Dingen wieder auseinandersetzen. Aber man ist halt froh und dankbar, dass man halt eben in ein heiles und funktionierendes Land wieder zurückkehren kann. Mhm. Naja, und dann sehe ich da meine Schüler, ich bin Berufsschullehrer in Paderborn und habe da mit jungen Menschen zu tun, die Jahrgang 2003, 2004 sind, 2005. Und dann sage ich mir, ja, jetzt warst du letzte Woche in der Ukraine auf diesem Soldatenfriedhof und bist an diesen Gräbern vorbeigegangen und da lagen auch Gefallene 2003, 2004, 2005. Mhm. Und das sage ich auch meinen Schülern.
Ja. Da reden Sie mit denen.
Das sage ich dann auch meinen Schülern, ist halt froh und dankbar. Mhm. Jeden Tag, dass er hier lebt.
Ist das Interesse da von Seiten Ihrer Schüler?
Ja, das schon. Absolut.
Da kommen auch Nachfragen.
Ja, und dann zeigen Sie mal Bilder und dann nehme ich mir dann auch die Zeit und zeige dann auch mal ein paar Fotos und dann ist meistens Stille. Dann ist meistens Stille und dann habe ich denen auch schon gesagt, wenn die wären froh, wenn sie ihre Sorgen hätten. Mhm. Die würden gerne mit Ihnen tauschen. Mhm. Ich habe gerade dieses Beispiel genannt mit dem Soldatenfriedhof. Das war für mich absolut bewegend. Die Grabstätte bzw. das Alter der Gefallenen habe ich schon kurz beschrieben. Es sind natürlich auch ältere Soldaten, Soldatinnen dabei, Soldaten aus anderen Ländern, die sich freiwillig gemeldet haben. Und dann kommt man an so einer Grabstätte vorbei, dann sitzt da das alte Mütterchen oder ein paar Meter weiter die junge Ehefrau mit ihren Kindern und betrauert ihren Ehemann. Das ist für uns hier, die damit jetzt nicht unbedingt und unmittelbar in Verbindung stehen, im 21. Jahrhundert eigentlich unvorstellbar.
Das hätten Sie vor einigen Jahren auch nicht gedacht, dass Sie das erleben und sehen.
Aber auch hier, auf unserer ersten Tour, als wir ein Lazarett besucht hatten, wo mehrfach amputierte junge Leute, junge Männer, junge Frauen waren hier. Diese Bilder, die man da hatte hier, ne? Und die Situation war ja die, ich meine, die hatten ja noch Glück, die haben ja wirklich wahnsinniges Glück, dass sie jetzt in dieser Einrichtung sind. Irgendwo vorne im Bereich der Front werden sie verwundet. Jetzt müssen sie jemanden finden, der ihnen ihre Wunden versorgt. Dann werden sie auf der Ladefläche von einem Pickup oder von einem LKW irgendwie 40 Kilometer in so ein frontnahes Lazarett gebracht. Wenn es da zu einem massiven Ansturm von Verwundeten kam, wurde da gnadenlos selektiert, wer hat überhaupt noch irgendwie eine Chance oder wen können wir überhaupt da noch behandeln. Sie werden da transportfähig gemacht, dann Züge, die von Osten nach Westen fahren, haben in der Regel immer hinten Waggons, wo Verwundete transportiert werden und dann kommen sie in diese frontnahen Lazarette rein. Und das ist dann für die schon mal hier das Paradies hier, weil sie haben drei geregelte Mahlzeiten am Tag, dreimal gibt es ein heißes Getränk. Ja, und es gibt einen Arzt oder zwei und ein, zwei, drei Schwestern. Und das war also auch da die Situation, ne? Minimale Präsenz von Ärzten, zwei, drei Ärzte, zwei, drei Schwestern. Und die eigentliche Pflege, die wird da von Angehörigen durchgeführt. Ja. Man muss es sich also auf der Zunge zergehen lassen. So alle zwei, drei Tage guckt da mal der Arzt, jawohl, eine Krankenschwester marschiert durch und sagt dann, hier müsst ihr die Verbände wechseln. Mhm. Auch da die Problematik mit Verbandmaterial, massiver Bedarf hier. Auch da waren sie dankbar, dass wir also da hier Verbandmaterial geliefert hatten. Selbst Bettwäsche wurde zerrissen und da wurden behelfsmäßige Verbände hergestellt, die dann auch gewaschen wurden. Und dann aber auch die Problematik mit Waschen. Man braucht Strom, man braucht Energie, man braucht Waschmittel, man braucht Kapazitäten von Waschmaschinen. Das ist alles der Wahnsinn. Funktionsfähige Prothesen, wir reden also ja nicht von funktionsfähigen Prothesen, nur sowas, was irgendwie aussieht wie ein Arm. Bei den Aufkommen und dem Bedarf der Ukraine, Wartezeiten wie in Deutschland hier auf den Spenderniere hier.
Ja.
Und dann haben sie da die Leute hier. Man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Eine junge Frau, 20, 25 Jahre, beide Beine amputiert, Arm amputiert hier. Was hat diese Frau noch für Perspektiven hier? So eine junge Frau, die braucht eine psychologische Betreuung, die braucht Ergotherapie. Aber Psychologen und Ergotherapeuten gibt es nicht, weil die abgezogen sind, die sind irgendwo in Verwaltungen oder die sind in irgendwelchen frontnahen Lazaretten und führen da irgendwelche Hilfstätigkeiten durch. Sie sind also da mehr oder weniger alleine gelassen. Und wenn man diese Bilder vor Augen hat, und dann sehe ich die Situation, die sich für mich darstellt, wenn ich im Föhl zu meiner Hausärztin gehe. Ich habe um 10 Uhr einen Termin, die macht also auch ihren Notfallpatienten, nimmt sie immer ran. Ich frage dann die Mädchen, kann ich noch einen Kaffee trinken gehen? Ja, fahre ich noch nach Föhl zum Glück und trinke einen Kaffee und komme dann irgendwann um 10 Uhr, um 11 oder halb 12 ran und werde ja dann auch hier entsprechend behandelt. Aber da gibt es dann eben Patienten, die der Meinung sind, sie haben einen Friseurtermin. Hat einen Termin für 10 Uhr, es ist 10.15 Uhr und dann machen sie da die ganzen Sprechstundenhilfen verrückt hier. Ne?
Ja,
und dann denke ich mir
ja, mal, auf hohem Niveau.
Leute, was ist das?
Es sind ja auch die Medikamente knapp, Schmerzmedikamente sind knapp. Was wird am dringendsten gebraucht? Was werden Sie bei Ihrem nächsten Transport wieder mit in die Ukraine nehmen?
Ja, auf alle Fälle Medikamente, Betäubungsmittel. Aber Betäubungsmittel bekommen wir keine. Kein Arzt verschreibt die uns. Wir können sie nicht ausführen, sie können nicht eingeführt werden. Aber Schmerzmittel hier, das ist also schon mal was hier. Eine Packung Ibu für so einen Patienten, dann hat er schon mal 3, 4, 5 Tage oder sowas Ruhe. Verbandmaterial, das sind Sachen.
In dem, wenn ich mal einhaken darf, in dem Kinderkrankenhaus sagte uns der behandelnde Oberarzt dann im Gespräch, dass viele Geräte, die aus Deutschland gekommen sind, gar nicht zu gebrauchen wären.
Welche Geräte? Gemeint.
Bitte? Medizinische Geräte.
Ja,
warum? Ja, das nur so pauschal, weil sie es halt eben nicht nutzen konnten oder weil sie die schon haben. Mhm. Aber es fehlt halt eben an so ganz einfachen Ausstattungsgegenständen, wie beispielsweise eine Waschmaschine, mal ein Trockner, Geschirrspüler, Waschmittel oder eben auch Konserven, Puddingpulver und solchen Dingen. Das wäre zum Beispiel was das Kinderkrankenhaus jetzt benötigt. Die im Frontbereich, die brauchen natürlich, was Jens auch vorhin schon mal gesagt hatte, alles, was so Erste Hilfe angeht, dass sie dann versorgt werden können. Die brauchen Kampfstiefel, die brauchen mal eine Hacke, eine Schippe, einen Spaten, um sich ein Schützenloch buddeln zu können. Die brauchen Stromaggregate, also Schlafsäcke, Isomatten, alles diese Dinge. Und dann halt eben in einer Stadt wie Cherson, wo dann halt eben auch ein Teil unserer Spende dann hingegangen ist, die brauchen dann auch mal sowas so für das eigene Wohlbefinden, mal Süßigkeiten für die Kinder, auch mal Spielzeug für die Kinder oder auch Schokolade für die Soldaten und so weiter.
Okay.
Und Lebensmittel sowieso.
Also Stichwort Medikamente. Also im Vorfeld hatte ich also auch schon E-Mails losgeschickt an Apotheken hier, an Ärzte. Ja, Reaktion eigentlich gleich null. Es ist da nichts zurückgekommen. Von meiner Ärztin hier in Vöhl. Mhm. Die hat uns also da Sachen zurechtgepackt hier. Mhm. Unter anderem auch ein älteres Ultraschallgerät und EKG. Und die hat sich da richtig ins Zeug gelegt. Aber das sind dann also auch so Sachen. Oder hier im Bereich Einzelhandel war ich. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen. Wo ich da drum gebeten hatte, wie sieht's aus, kannst du uns da unterstützen, hier so ein paar Konserven oder Pflegemittel oder irgendwie sowas, wo da teilweise eine ablehnende Haltung kam, ne? Wo ich also auch sagte, mein Gott, sie können helfen und tun's nicht. Und wenn es doch nur hier so ein paar Nüsse sind, 3 Dosen mit Pfirsichen, das ist doch schon was. 10 Päckchen Ibus, das Päckchen Ibu kostet, weiß ich, 1,50 € oder was, 15 Euro im Verkauf, das ist doch schon mal was.
Okay, an wen kann man sich wenden, wenn man spenden möchte? Sammeln Sie jetzt schon wieder für Ihre Fahrt im Juli?
Ja, natürlich, es geht jetzt los.
Kann man sich direkt an Sie wenden oder direkt bei Ihnen vorbeikommen oder wo werden diese Spenden gesammelt?
Also beides ist möglich, Sie können sich an uns wenden. Sie können sich natürlich auch an Ulf Stracke wenden von der Organisation Waldeck hilft der Ukraine. Oftmals werden Spenden bei mir in Meringhausen abgegeben, die lagere ich dann erstmal in der Garage und bringe die dann nach Aarhus. Ich habe ja eingangs erzählt, wir haben da ein Gebäude bekommen, dankenswerterweise vom Landrat Jürgen van der Horst, wo wir dann halt eben auch so ein Lager eingerichtet haben, wo wir da auch verpacken können, bevor dann eben so ein Transport bei der Firma Brass dann zusammengestellt und wird und dann anschließend in die Ukraine geht. Mhm. Also so ist ungefähr so der logistische Ablauf.
Okay. Also wer helfen möchte, der kann Ihnen schon Sachen bringen oder auch Geld spenden, nehmen Sie auch entgegen. Und die Hilfe kommt an.
Ja.
Ja, Herr Tschirschki und Herr Nasemann, vielen Dank für das interessante Gespräch, für die einzigartigen Einblicke. Ich denke, das war nicht nur für mich, sondern auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine einmalige Gelegenheit, da mal Einblicke zu bekommen von Ihren Fahrten in das Kriegsgebiet bzw. in das Kriegsland. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, aber
Dankeschön.
Hoffe, dass es nicht mehr so lange nötig sein wird. Das wäre ja das Schönste.
Da kommt wahrscheinlich das Nächste.
Na gut, trotzdem Zuversicht ist das, was dann benötigt wird wahrscheinlich. Ja, vielen Dank und alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Slava Ukraina.
Erzählmodus. Dieser Podcast ist eine Produktion der Waldeckischen Landeszeitung. Wir freuen uns über Feedback. Hinterlasst doch gerne Kommentare, bewertet den Podcast und abonniert ihn. Oder schreibt eine Mail an lokalredaktion@wlz-online.de. Vielen Dank fürs Zuhören.